Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Mein heutiger Gast ist Oliver Lichtenstein von Beagle Systems. Er beschäftigt sich mit dem Schutz kritischer Infrastrukturen und zeigt, wie Langstreckendrohnen dazu beitragen können, große Anlagen, Netze und sensible Bereiche besser zu überwachen, mit einem klaren Fokus auf Operational Awareness. In dieser Folge sprechen wir über hybride Angriffe, das Kritis-Dach-Gesetz und die Frage, wie Betreiber kritischer Infrastrukturen frühzeitig erkennen können, was an ihren Anlagen wirklich passiert. Das Thema dieser Folge lautet, mehr Lagebild und Reaktionsfähigkeit schaffen, bevor aus einem Risiko ein Schaden wird. Hallo Oliver, schön, dass du heute mit dabei bist.
Moin Klaus, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Genau, lass uns mal einsteigen bei deiner Person. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, du hast ja an der Nordakademie studiert. Und da hat ja mein Bruder auch studiert. Ehrlicherweise ist mein Bruder und auch ich ein bisschen älter als du. Wie kam es aus diesem, ich sag mal, verhältnismäßig harmlosen Studium? Ich glaube, du hast BWL studiert, dass du das jetzt machst, was du heute treibst.
Der Grund, warum ich an der Nordakademie studiert habe und wie ich dann auch zu dem Thema gekommen bin, ist eigentlich der gleiche. Ich wollte unbedingt nach Hamburg ziehen. Ich komme ursprünglich aus der Ecke Koblenz und meine Eltern haben gesagt, das darfst du gerne machen, aber dann musst du dir das auch selbst finanzieren, weil hier kannst du ja kostenlos wohnen. Und duales Studium, Nordakademie, deswegen ausgewählt, weil ich dann nicht mehr so viele Gastrojobs machen musste. Und parallel zum Studium habe ich dann, um nochmal mein duales Studentengehalt ein bisschen aufzubessern, als Geschäftsstellenleiter im Bundesverband für unbemannte Systeme angefangen.
Aber wie fängt man denn da an? Gab es da eine Beziehung zu? Weil, also ich kann mir 1000 andere Nebenjobs vorstellen, aber ich habe das gesehen, dass ich mir, wie ist er dazu gekommen?
Ja, also ein sehr kleiner Verband und hatte das Ganze ausgeschrieben. Ich fand Drohnen schon immer sehr spannend. Natürlich aus einer BWLer-Perspektive, in der man jetzt nicht wirklich alleine was damit anfangen kann oder was kommerziell Taugliches bauen, habe aber neben dem Studium Drohnen, 3D-Drucker gebastelt und mich dafür einfach grundsätzlich interessiert. Und als dann eine Stelle frei war, die irgendwie grob in die Richtung ging und auch vom Umfang noch machbar war jetzt zum Ende des Studiums hin, bin ich da drauf gesprungen. Und darüber dann immer tiefer in die Welt der Drohnenregulatorik eingetaucht. Auch schon ein bisschen mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass ich gerne in der Richtung was gründen möchte.
Okay, cool. Das heißt, du hattest schon davor eine eigene Drohne, mit der du so hobbymäßig zugange warst? Oder ja, das war schon dein Alltag oder dein Hobby, dass du das ein bisschen gemacht hast? Und hattest du auch so, musste man damals schon einen Führerschein machen oder ist das alles danach gekommen? Ich war schon gar nicht mehr
auf der Zeitleiste dann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in Teufelsküche komme, aber ich glaube, es gab damals noch keinen Drohnenführerschein in dem Sinne.
Okay, weil mein Bruder hatte mir das Ding auch mal ausgeliehen in Frankreich Urlaub, das ist auch schon der Ewigkeit her. Ich würde mal sagen 2016, 2018 so die Ecke. Und da ist man ja, also Wildwest war ja da noch, da konnte man ja machen, was man wollte, hat er gefährlichste Manöver geflogen, irgendwann ist das Ding wie so ein Stein vom Himmel gefallen, weil ich da irgendwo so einen kleinen Baum ziemlich weit oben erwischt habe, aber das waren wilde Zeiten. So bist du da reingerutscht, okay, gut. Und aber das Thema war einfach dieses technische Interesse. Du hast gesagt, Drohnen haben dich interessiert. Was war das andere, was dich auch interessiert hat? Das war
3D-Drucker.
3D-Drucker, genau. Aber das hast du jetzt nicht weiter professionalisiert, oder?
Jein, also wir benutzen weiterhin auch bei Beagle 3D-Drucker. Es ist einfach für Kleinserie und für, ich sage jetzt mal, alles, was nicht Massenproduktion ist, eine super Technologie, um die Produktion in die eigene Hand nehmen zu können. In dem Moment, in dem man mit 3D-Druck anfängt und darüber Teile produziert, ist man eben nicht abhängig davon, entweder sehr viel Kapital reinzustecken oder mit einem Manufacturing-Partner zusammenzuarbeiten.
Aber haben diese 3D-Teile die Qualität, die praktisch aus einer Serienfertigung oder aus, ich sag mal, aus einer womöglich noch professionelleren Fertigung rauskommen? Weil ich stelle mir mal vor, wir haben auch an der Hochschule so einen 3D-Drucker und das finde ich immer cool, dass man dann ruckzuck irgendwas machen kann, aber dann ist das auch irgendwie gefühlt schnell abgegrabbelt und ich war ja mal früher Qualitätsingenieur beim Daimler, das hat ja alles dann Formteile, wird es gepresst und dann wird es da sonst wie gemacht, damit das 150.000 Stunden hält am besten. Geht das, dass ihr die selber baut oder druckt die Teile und dann können die in Drohnen jahrelang verwendet werden?
Grundsätzlich schon. Also die Teile, die wir verwenden, einerseits hat man eine gewisse, ich sag mal, Weight Penalty, also man Man hat ein höheres Gewicht bei den Teilen, die man druckt, im Vergleich jetzt zu wirklich designiert gegossenen Teilen und so weiter. Und natürlich benutzt man sie jetzt nicht da, wo viel Reibung ist, wo Teile wirklich abgenutzt werden. Aber wir haben mittlerweile jetzt bei Beagle auch ein Patent für eine Kombination aus Kompositteilen und 3D-Druckteilen. Also im Prinzip eine, ich nenne das immer Lego-Bausatz für Drohnen. Also eine Art aus rein CNC-gefrästen CFK-Teilen, also ich sag mal Carbonplatten und Stangen, die man von der Stange kauft und dann in eine Fräse gibt, darauf aufgebaut, dann nicht strukturell alles im 3D-Druck zu machen. Das heißt, jedes 3D-Druckteil kann kaputt gehen, ohne dass die Drohne vom Himmel fällt oder ohne dass irgendwas strukturell schief geht. Aber gleichzeitig kann man dann alles in-house produzieren und hat nicht die sehr hohen Lohnkosten, die man jetzt hat, wenn man zum Beispiel handlaminiert. Weil diese Laminierprozesse jetzt wirklich CFK in Lagen aufzutragen, sind einfach so lohnaufwendig, dass es in Deutschland nicht wirklich wirtschaftlich machbar ist, jetzt in dem Segment, in dem wir unterwegs sind.
Das heißt, das wird von Hand aufgetragen und warum ist es so lohnaufwendig oder was?
Genau, also die normalerweise, wenn man jetzt CFK laminiert in Flügeln, dann hat man eine Mulde, eine Form und legt dann Lagen CFK da rein. Also das ist zumindest das, was jetzt ein chinesischer Hersteller für Drohnen macht. Natürlich kann man auch maschinell mittlerweile CFK-Lagen legen, aber da ist man dann ja schon im Multimillionenbereich für die Maschinen, also dementsprechend auch wieder nicht erreichbar für Startups.
Verstehe ich, danke. So, aber wie ist es dann? Und ich bin immer noch an dem Punkt, dass man erst im Verband ist und dann das Unternehmen gründet. Wie ist es dann zur Unternehmensgründung gekommen? Weil normalerweise ist es ja andersrum, dass man erst irgendwie ein Unternehmen hat, dann sich irgendwann mal umguckt, wen gibt es noch, mit wem kann ich mich mal austauschen oder so. Aber bei dir ist es andersrum gewesen. Aber das Unternehmen kam auch schnell nach dem Studienabschluss, richtig?
Genau, also in dem Verband habe ich mich sehr tief in die damals dann im Entwurf existierende europäische Drohnenverordnung reingefuchst, weil das für mich einfach der erste Punkt war, wo ich dachte, okay, wenn jetzt jedes Bundesland in Deutschland Drohnen irgendwie anders reguliert, dann wird das nichts werden. Aber jetzt gab es einen Entwurf für eine europäisch harmonisierte Verordnung, die dann wirklich einem Betreiber erlaubt, überall in Europa zu fliegen. Und da habe ich mich dann sehr tief reingefuchst. Und dem Verband wurde dann ein Sitz im Drohnenbeirat im Bundesverkehrsministerium angeboten. Und weil ich als Geschäftsstellenleiter und nicht Vorstandsmitglied, der war, der am tiefsten in der Drohnenverordnung gesteckt hat, wurde ich dann kurzerhand in den Vorstand mit aufgenommen und dann nach Berlin geschickt in den Drohnenbeirat. Darüber war ich dann wirklich tief in dem Verordnungsteil drin. Und wir haben parallel schon immer, also mit meinen beiden Mitgründern, einer von der Nordakademie, einen, den ich im Auslandssemester im Studium kennengelernt habe, ich sag mal, Ideen gehabt und ausgearbeitet für eine Gründung. Und damit wurde das dann konkreter, weil wir damit dann eine Rechtsgrundlage hatten und gesagt haben, okay, es gibt jetzt so viele andere Drohnenhersteller, die Drohnen gebaut haben und jetzt kommt auf einmal eine europäische Verordnung und jetzt müssen sie gucken, wie sie das irgendwie da reinpressen und es wird halt nicht gut funktionieren. Was ist denn, wenn wir jetzt was bauen, was ausschließlich auf diese Verordnung ausgelegt ist? Also was überall, was die maximale Spannweite ausnutzt, was das maximale Gewicht von einer Kategorie ausnutzt und dementsprechend so designt ist, wie man eben ein Auto für die Straßenverkehrszulassungsordnung, ich glaube,
Und nur Ordnung heißt das
was auch
Ding, ne?
immer
Ich bin
designen
drin.
würde, genau.
Okay, und das sind Kriterien wie Spannbreite, Masse, irgendwie Motorleistung ist auch relevant oder ist das egal?
Ja, grundsätzlich, wenn man jetzt den SORA-Prozess, also den Risikobewertungsprozess in der Europäischen Drohnenverordnung durchgeht, dann landet man, je nachdem, wie groß die Drohne ist, wo man sie betreibt, wie schwer sie ist, immer in unterschiedlichen Risikoklassen und damit hat man dann unterschiedlich hohe Anforderungen. Wenn man jetzt eine Drohne hat, die unter 1 Meter Spannweite hat, ist man quasi in einem Bodenrisikolevel. Sobald sie dann bis zu 3 Meter hat, ist sie eins höher. Bis zu 8 Meter ist sie dann auch wieder eins höher. Mittlerweile ändert sich das auch ein bisschen. Es macht also überhaupt keinen Sinn, eine Drohne zu haben, die knapp über 1 Meter oder knapp über 3 Meter Spannweite hat, weil sie dann komplett da rausfällt und in der nächsthöheren Kategorie angesiedelt ist. Und wir haben im Prinzip gesagt, wir bauen jetzt eine Drohne, die genau am Ende von der jeweiligen Kategorie ist, sodass sie so einfach wie möglich zuzulassen ist, aber gleichzeitig alles an Leistung rausholt, was innerhalb von der Kategorie möglich ist.
Okay, verstehe ich. Und die anderen Hersteller waren meistens wahrscheinlich international, kamen aus, keine Ahnung, Asien oder sowas oder US oder so.
Ja,
Und
oder Deutsch und hatten ihre Drohnen aber designt, als es die Verordnung einfach noch nicht gab.
ja, was ja auch logisch ist. Ich finde, das ist ja wie so ein Back-Engineering, dass man im Grunde von der Verordnung aus startet und das Produkt daran ausrichtet. Hab ich in der Form tatsächlich noch nie gehört. Finde ich total spannend, dass ihr das so gemacht habt. Das scheint ja für euch total clever und hilfreich gewesen zu sein, weil ihr dadurch jetzt gut gestartet seid, richtig?
Genau, das kann man auf jeden Fall so sagen. Wir sind mittlerweile auch schon durch einige Generationen der Drohne durchgelaufen, aber halten uns immer noch daran. Also wenn man mit einem Maßband an unsere Drohne geht, dann wird man bei 2,99 Meter rauskommen. Das Gewicht, was jetzt mittlerweile meistens nicht mehr ein reines Gewicht ist, sondern eine Aufprallenergie, ist auch ziemlich genau so ausgelegt, dass es die Kategorien ausnutzt.
Okay, cool. Das heißt, wie viele Drohnen habt ihr? 3 Stück, was? Eine ist unter 1 Meter, eine ist unter 3 Meter und die nächste ist unter acht
Nee,
Meter, oder?
bei uns sind alle in dieser unter 3 Meter-Kategorie und wir haben jetzt
Okay.
eine Flotte von 25.
25. Okay. Warum sind das so
Aber
viele
nicht schon so
unterschiedliche?
unterschiedliche, sondern zwei unterschiedliche Modelle.
Okay, gut. Das heißt,
Genau.
ihr habt insgesamt 25 Drohnen gebaut, die ihr.
Wir haben
Oder?
ein paar mehr gebaut, aber 25 sind übrig, ja.
Achso. Ja, ein paar mehr. Okay, aber jetzt, ich hänge noch an der Stelle, okay, irgendwo muss es ja die Verbindung zur Energiewende kommen. Das heißt, mit diesen 25 Drohnen macht ihr irgendwas, was für, keine Ahnung, Windräder, PV-Anlagen, Speicher, Netze oder sonst was relevant ist. Kannst du da die Brücke einmal schlagen, bevor wir gleich nochmal
Aber
zu den
klar.
Drohnen zurückkommen?
Genau, wir betreiben Drohnen nicht als Selbstzweck, sondern wir überwachen damit Netze. In erster Linie Gasnetze, aber eben auch Stromnetze. Das bedeutet, wir überfliegen die lineare Infrastruktur unserer Kunden, meistens dann, ich sag mal, einmal im Monat. Sammeln Daten, werten die aus und liefern unseren Kunden dann Einblicke darin, was an den Leitungen passiert. Das ist im Erdgasbereich die Schutzstreifenbefliegung, also das, was man klassischerweise einmal im Monat mit dem Hubschrauber gemacht hat bisher. Also baggert mir irgendjemand in meine Pipeline, ist da etwas gebaut worden oder abgelagert worden, was nichts im Schutzstreifen in der Nähe der Pipeline zu suchen hat. Und im Stromleitungsbereich kann das dann von Beschädigungen über Storchennester bis hin eben zu Manipulation, Sabotage reichen.
Okay, das heißt, eure Drohnen, die betreibt ihr alle selber, indem ihr sie dann auf
Genau.
diesen Gasnetzen einsetzt, um da monatlich einmal längs zu fliegen. Wie viel, also ich habe kein Gefühl, wie viel 1000 Kilometer fliegt ihr da ab im Monat? Was macht das eine Drohne? Also,
Also wir haben im letzten Jahr etwas über 35.000 Kilometer netto geflogen. Also das heißt, die abgerechneten Kilometer beim Kunden. In Bruttoflugleistung ist es dann ein gutes Stück mehr, weil zum Beispiel wir machen auch Methandetektion. Dafür müssen wir jeden Leitungsabschnitt zweimal abfliegen, ist dann aber immer noch ein Netto-Kilometer, den wir zählen. Also ich denke mal, wir sind in die Richtung 80.000 Kilometer gesamt geflogen, wenn man jetzt auch noch Testflüge etc. dazu nimmt.
okay, wie macht ihr denn Methandetektion? Da muss man ja aber deutlich tiefer fliegen, dass man, wobei das Gas ist ja nicht odoriert in der hohen Druckstufe. Wie messt ihr das denn? Also, wie
Genau.
geht das?
Für Methan haben wir, das nennt sich ein TDLAS, ein Tunable Diode Laser Absorption Spectrometer, also ein Laser, den wir ausschießen aus einem Instrument. Und von der Reflexion messen wir zwei Messpunkte. Der eine Messpunkt ist, wie viel kommt insgesamt zurück, also wie reflektiv ist die Oberfläche. Und das andere ist, wie viel kommt in einer bestimmten Wellenlänge zurück, die Methanmoleküle absorbieren. Und indem
Okay.
man dann die Differenz berechnet, kann man sagen, ich habe so viele Methanmoleküle getroffen. Das reicht dann bei bis zu 40 Metern Flughöhe, also ja, sehr niedrig, um auch sehr, sehr kleine Leckagen im Sinne dann der europäischen Methanverordnung, also Typ-2-Messung, das ist 5 Gramm oder 1000 ppm, also 5 Gramm pro Stunde oder 1000 ppm Konzentration am Boden zu messen.
Okay, und üblicherweise werden die ja bei irgendwelchen Armaturen oder sonst wie auftreten, oder? Weil auf dem
Genau.
geraden Stück ist es ja also technisch schwierig, da
Selten. Also
irgendwie.
Korrosion kann das sein, aber gerade in Deutschland ist die Leitungsqualität so hoch, dass es sehr selten stattfindet.
Okay,
Auch
und ihr,
bei
ja.
Armaturen.
Okay, und ihr fliegt nur in Deutschland oder habt ihr noch andere europäische Länder? Weil
Wir
ihr seid
fliegen
ja.
größtenteils in Deutschland, haben aber auch in Frankreich, wir haben einen Auftrag in Luxemburg. Also größtenteils Deutschland, sind jetzt aber eben langsam dabei, auch zu expandieren.
Okay, verstehe ich. Und ihr spart diesen Hubschrauber ein, der natürlich erstmal bemannt ist, dann wahrscheinlich viel größer, schwerer, mehr Treibstoff und sonst was braucht. Das heißt, das ist wirtschaftlich schon deutlich effektiver, wie ihr das macht. Wahrscheinlich kannst du sagen, keine Ahnung, das kostet mit euch ein Zehntel oder sowas, oder wahrscheinlich wollt ihr was verdienen, also nur ein Fünftel, kannst du jetzt sagen oder so.
Die Einsparung beim Kunden liegt nicht dabei, dass wir erheblich günstiger sind als der Hubschrauber, sondern die Einsparung liegt einerseits dabei, dass viel seltener jemand rausfahren muss, um sich das anzuschauen. Also wir konkurrieren hier nicht mit einem Hubschrauber, der von Siemens Sia Aero betrieben ist und eine 300.000 € Sensor-Payload unten drunter hat und dann genaue Daten sammelt, sondern wir konkurrieren mit einem, sag mal, Robinson R44 oder R22, also der geringsten Klasse, was man Hubschrauber nennen kann, wo man auch im fünfstelligen Euro-Bereich ist, dann auf dem Gebrauchtmarkt. Da sitzt dann jemand auf dem Beifahrersitz und guckt raus und macht sich handschriftliche Notizen und ab und zu macht er mal ein Foto mit einer Point-and-Shoot-Kamera. Also das ist die aktuelle Lösung. Und das,
Okay.
was wir anbieten, ist eben, ich sage jetzt mal nicht ein kompletter Digital Twin, aber eben eine Komplettaufnahme des Leitungsbereichs mit maschineller Auslese. Die es nicht nur ermöglicht, wirklich alles festzustellen. Und wir hatten zum Beispiel Kunden, bei denen eine Siedlung gefunden wurde, die der Hubschrauber die letzten 20 Jahre nicht entdeckt hat, die im Schutzstreifen steht, die nicht hätte gebaut werden dürfen.
Eine Siedlung, die kann man
Eine
eigentlich nur
Siedlung, mehrere
schwer
Häuser.
übersehen. Also das.
Genau, sollte man meinen, aber als Mensch ist man natürlich fehlbar, weil man Sachen auch mal einfach rausfiltert, die offensichtlich ja, muss ja so gehören, weil ansonsten ständen da jetzt nicht fünf Häuser.
Okay.
Das heißt,
Also
wir liefern
gesehen, aber
digitale
nicht
Daten.
wahrgenommen. Gut.
Genau. Wir liefern digitale Daten, wir liefern eben diese Auswertung, können dadurch einerseits mehr finden. Andererseits ist es aber auch viel einfacher, jetzt für einen Mitarbeitenden beim Netzbetreiber zu sagen, ich schaue mir diese Daten jetzt mal an, ich gucke mir den Kontext an außenrum, ich habe eine hohe Auflösung. Ich kann sagen, ach nee, die kenne ich, die waren letzten Monat schon da, mit denen haben wir gesprochen, die wissen, wo die Leitung liegt, dann muss ich da jetzt nicht hin. Wenn aber die Info ist, zwischen diesen beiden Dörfern habe ich einen Bagger gesehen, dann muss da jemand hinfahren und auch im Zweifel ein bisschen länger suchen.
Okay. Spannend. Gut, verstehe. Also ich bin auch schockiert, dass da die Helikopter, die da fliegen, so low level normalerweise sind, mit dem man da längst unterwegs ist. Ich hätte gedacht, dass eher diese, ich kenne mich aber Helikoptern überhaupt nicht aus. Den Siemens, den du genannt hattest, der jetzt high level klingt, da hätte ich gedacht, dass das eher der Standard ist, mit dem da unterwegs ist. Aber danke, dass das halt nicht der Fall ist. Und jetzt haben wir ja über das Thema Krieg des Dachgesetzes noch gar nicht gesprochen. Also ihr schaut ja erstmal nur präventiv, ob alles gut ist. Aber ihr geratet jetzt gerade auch in so eine andere Geschichte wahrscheinlich mit rein. Du bist ja gerade auch unterwegs in Europa, hast da ganz andere Meetings, die du wahrnehmen darfst, als es vielleicht noch vor, keine Ahnung, 5 Jahren der Fall war, weil wir mittlerweile, wobei vor 5 Jahren habe der, nee, der war der auch schon gegründet, genau, war der auch schon im Markt. Du nimmst eine Änderung im Markt wahr, richtig?
Genau, also ich glaube, ganz Europa ist sich klar geworden, dass nicht nur in der Ukraine gerade ein Krieg, ein Konflikt stattfindet, sondern dass es eben gezielte, einerseits Spionage, andererseits aber auch gezielte Angriffe auf kritische Infrastrukturen in Europa, in Deutschland, außerhalb eben von der Ukraine gibt. Und die CER Directive, also im Prinzip die übergeordnete Verordnung auf europäischer Ebene, aus der dann das Kritisdachgesetz in Deutschland entsprungen ist, die gibt den Netzbetreibern eine gewisse Verantwortung, sich gegen solche hybriden Angriffe zu wappnen. Das ist für die Netzbetreiber natürlich erstmal eine Veränderung, weil wenn man jetzt 5 oder 10 Jahre zurückgeht und darüber nachdenkt, da kommt jetzt jemand und vergräbt einen Sprengsatz an einer Pipeline und jagt ihn in die Luft, hätte man wahrscheinlich angenommen, dass das eher eine hoheitliche Aufgabe ist, das zu verhindern. Also die CER Directive und dann das Kriegsdachgesetz gibt einen Teil der Verantwortung den Netzbetreibern. Wenn man sich das jetzt, klingt auch gruselig, aber in der NATO-Terminologie anschaut, dann gibt es immer Detect, Decide and Defeat. Als Stufen. Und wenn ich jetzt Drohnenangriffe oder eben Sabotage, also jemanden, der etwas vergräbt oder eine Leitung absichtlich beschädigt, anschaue, dann ist jetzt die Detect-Seite, also ich finde heraus, dass da etwas passiert und kann das dann melden, die wird dem Netzbetreiber gegeben. Die Decide-Seite, also ich entscheide jetzt, welche Maßnahme ich dagegen treffe, liegt immer noch in hoheitlicher Aufgabe. Also es ist jetzt nicht, dass ein Netzbetreiber eine, sag mal, Selbstschussanlage betätigt,
Das ist
um
gut.
eine Drohne abzuwehren, sondern das ist weiterhin hoheitlich in Deutschland. Aber zumindest ein Teil der Verantwortung liegt beim Netzbetreiber. Ich bin jetzt gerade in Litauen unterwegs, in Vilnius, und habe hier auch mit dem Netzbetreiber gesprochen. Und bei denen ist das ein bisschen anders. Also die bauen wirklich auch die Effectors, also am Ende die Defeat-Seite bei der Drohnenabwehr zum Beispiel, selbst ein, betreiben die selbst. Das heißt, ein litauischer
Okay.
Netzbetreiber, wir sind ja auch näher an Russland, wird eine Drohne, die illegal über die Anlage fliegt, auch wirklich runterschießen.
Bis zu welcher Höhe? Also, ich meine, die Drohnen fliegen ja zum Teil ziemlich hoch. Also, es ist ja nicht so, dass jetzt hier, keine Ahnung, ich muss ja zugeben, ich betreue jetzt mehrere Abschlussarbeiten, ich werde gerade warm mit dem Thema. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich mit dem Thema warm werden möchte in dieser Inkarnation, habe ich das Gefühl. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Stimmung nach diesen Gesprächen manchmal nicht besser geworden ist als vorher, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, oh, was es da alles gibt, was für Zeug man machen kann. Weil zum Teil fliegen die Drohnen natürlich so, dass man sie sehen kann, aber zum Teil sind die ja auch, keine Ahnung, so weit oben in der Atmosphäre, dass es wahrscheinlich ein Spiel ist, ob die Kameraauflösung so gut ist, dass man überhaupt noch was erkennen kann. Das heißt, die haben bis ganz oben Zugriffsrechte oder wie ist das?
Ich kann gut verstehen, das ist nicht das spaßigste Thema. Nein, also wenn jetzt eine russische Orlan-Drohne oder eine Shahed oder so, also eine wirklich militärische Drohne auf 3,5 Kilometern fliegt, dann kann nicht nur der Netzbetreiber die nicht runterschießen, sondern dann ist es ohne jetzt eine Reaktion, wie es gab es ja in Polen Ende letzten Jahres, wo 19 russische Drohnen dann in den polnischen Luftraum eingedrungen sind. Da sind dann F-35 Kampfjets hochgegangen und haben die Dinger runtergeschossen. Das ist jetzt nicht das, was der Netzbetreiber macht, auch nicht in Litauen.
Okay.
Aber die meiste Spionage und eben das vom Volumen her größere Problem sind kleine Drohnen. Das können dann wirklich kommerzielle Drohnen sein, die man bei Mediamarkt kaufen kann. Also eine DJI-Drohne, die von einem, zum Beispiel einem Wegwerfagenten betrieben sein kann. Also irgendjemand bekommt ein bisschen Geld dafür, dass er Fotos macht von einer Anlage, weiß selbst nicht so richtig wofür, mit günstigster Hardware. Das ist eben der, zumindest in Deutschland auch der größere Teil dieser Drohnensichtung.
Okay. Und da wäre es in Litauen so, dass die in der Lage wären, dann Gegendrohnen zu haben und die, was machen die?
Ja.
Die fliegen dagegen und dann fallen beide runter. Nee, macht ja auch keinen Sinn, weil dann wäre ja schade, weil dann würde ja im Grunde vom Mediamarkt für, weiß nicht, 99 € so eine Drohne vom Himmel holen, die wahrscheinlich das Hundertfache kostet.
Die Asymmetrie ist auch noch ein Thema. Nein, also ich weiß jetzt nicht, was der litauische Netzbetreiber da jetzt genau benutzt, aber es gibt verschiedene Arten. Also die, ich sag mal, das kinetische, ich schieße auf etwas, ist meistens nur Last Resort und dann eben in verschiedenen Abstufungen von, ich sag jetzt mal, Kleinkaliber bis hin zu einer Patriot Missile, also eine Luftabwehrrakete. Nein, aber es gibt einerseits zum Beispiel High Energy Microwave, also man berät einfach die Elektronik der Drohne. Das funktioniert dann auch gegen Drohnen, die gar keine Funkverbindung haben, weil sie entweder vollautomatisch funktionieren und keine Fernsteuerung mehr haben, oder eben zum Beispiel die FPV-Drohnen mit Fiber Optic Cables, also mit Glasfaserleitungen, die man in der Ukraine jetzt so viel einsetzt. Es gibt dann auch Jamming, ich sag mal, überall, wo wir von DJI-Drohnen reden, also von wirklich Consumer Hardware, da ist es verhältnismäßig einfach, teilweise sogar die Kontrolle zu übernehmen, da wo die Protokolle bekannt sind, und die dann runter zu.
Okay, ich hätte ja
Aber jetzt
da
sind wir
so ein.
schon sehr, sehr tief im, im
Ja,
kriegerischen Teil davon. Da
ein
sind wir jetzt
Teil
in Deutschland beim
davon.
Friedrichs Dachgesetz nicht unbedingt.
Okay, das beruhigt mich. Ein Teil interessiert mich ja auch immer davon sehr. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie wie so ein Fangnetz rübergeworfen, dass das Ding praktisch nicht mehr weiterfliegen kann. Das wäre für mich die technisch einfachste Lösung, um das Ding, ich sag mal, kaputt zu machen oder nicht mehr brauchbar zu machen.
Du musst dir mal so ein FPV-Drohnenrennen anschauen, und dann mal überlegen, wie gut du so ein Ding einfangen könntest. Also die sind schon flink. Das ist schon eher schwierig.
Okay, gut, dann ist meine Idee stümperhaft. Ich habe das schon verstanden, dass ich mit einer Wort nicht im Game drin.
Aber es ist auch eine der möglichen Lösungen, ne? Also alles, was jetzt langsam irgendwie eine Leitung abfliegt, kann man grundsätzlich auch so einfangen. Es ist jetzt mittlerweile nicht mehr die Nummer 1 Idee meistens.
Okay. Und also wenn ich jetzt Saboteur wäre, muss ich ja auch zugeben, ich würde mir ja gar nicht die Mühe machen, jetzt die ganze Leitung abzufliegen, sondern ich würde ja wahrscheinlich eher digital eingreifen und gar nicht mehr physisch da irgendwas machen. Aber gut, jetzt in Berlin haben wir ja gesehen, dass es auch noch anders funktioniert oder auch anders praktiziert wird. Es sind beide Gefahren tatsächlich da. Es ist nicht so, dass jetzt ihr
Genau.
fest. Okay.
Also es gibt ja auch die NIS-2-Richtlinie, das ist dann die Cybersecurity-Variante davon. Damit haben wir wenig Kontaktpunkt natürlich. Bei uns geht es dann um eben das Erkennen von physischer Bedrohung. Aber ich sag mal, auch das ist erst relativ neu jetzt und ein sehr, sehr kleiner Teil von dem, was wir machen. Also ich sag mal, 90% ist wirklich der Bagger, der zu nah an der Leitung steht, oder der Storch, der sein Nest irgendwo baut, wo er es lieber nicht machen sollte.
Okay, gut. Und das heißt, wie oft trefft ihr was an, wo ihr der Meinung seid, okay, da müssen wir was machen? Ist das alle 10 Kilometer der Fall? Ist das, keine Ahnung, alle 1000 Kilometer der Fall, weil das echt wenig da ist und ihr über die Masse dann praktisch kommt?
Ist saisonal, also in den kalten Monaten im Winter eher selten, weil da einfach nicht viel gebaut wird. Ich würde sagen, wenn wir jetzt 2.500 Kilometer zum Beispiel für einen Kunden befliegen, dann finden wir drei, vier, fünf Stellen, bei denen wir sagen, schaut euch das mal an, und rausfahren muss der Kunde vielleicht bei zwei davon. Aber jetzt ganz, ganz grob nur gepeilt, das ist auch immer unterschiedlich.
Okay.
Kommt auch darauf an, wie viele mögliche Gefahrenquellen der Kunde identifiziert hat und sehen möchte. Wir haben, was die Auswertung der Daten angeht, im Prinzip zwei Pfade. Das heißt, wir nehmen ganz viele Daten auf und können dann einmal mit unseren eigenen Machine Learning Modellen, also wir haben Modelle, die sind trainiert, dann auf verschiedene Kategorien, von denen wir wissen, dass das für unsere Kunden problematisch ist. Also das ist dann schwere Baumaschinen, also Heavy Machinery. Wir haben Soil Disruption, also Boden, der umgegraben wurde. Wir haben Container und Baumaterial, sowas alles. Das heißt, darauf haben wir Modelle trainiert und da können wir mit sehr, sehr hoher Genauigkeit, also bei allen über 90, bei manchen über 95%, diese Gefahrenstellen identifizieren. Wenn aber jetzt ein Kunde eine Gefahr oder sag mal, eine Kategorie hat, die wir noch nicht kennen, auf die wir noch keine Modelle trainiert haben, für die wir keine Daten haben, dann haben wir noch einen zweiten Pfad, und das ist ein VLM, also Visual Learning Model, im Prinzip so wie ein LLM als Large Language Model funktioniert und aus Text Sinn rauszieht, macht das aus visuellen Informationen. Und das bedeutet, wir können, wenn wir dann Kundendaten haben, einen Prompt schreiben, so wie man das auch bei einem ChatGPT machen würde, und sagen, suche mal einen blauen Pickup Truck oder suche, weiß nicht, Orangen, was immer es ist. Das kann man dann eben mit einem sehr allgemeinen Modell, niedrigere Genauigkeit, höhere Anforderungen an Rechenleistung, aber trotzdem möglich, kann man dann auch andere Sachen finden. Das ermöglicht dann, wenn man genug Rechenleistung jetzt darauf wirft, auch zu sagen, zeige mir alle blauen Pickup-Trucks, die sich seit Januar 2025 in meinem Netzbereich bewegt haben, und zeig mir alle Bilder, und versuche im Prinzip daraus einen Sinn zu ergeben. Das heißt, das ermöglicht einem nochmal ganz andere Einsichten. Und das geht auch einher mit dem Ziel, worauf wir hinarbeiten. Also die größere Vision bei Beagle ist, dass wir eine Suchmaschine für die physische Welt bauen. Das heißt, die Möglichkeit bauen, Daten, Informationen zu erfassen und daraus einen Sinn herauszuziehen, die bisher nirgendwo liegen. Das heißt, ich kann natürlich über Google, kann ich mir alle Informationen, und je nachdem, ob ich dann gewillt bin, noch zu zahlen für Sachen, die eben nicht Open Access sind, kann ich mir sehr, sehr viel zusammensuchen, aber eben nur Themen, nur Informationen, die schon vor mir jemand gesammelt hat. Und wir wollen diese Komponente, die Welt da draußen, als Datenquelle mit hinzufügen. Und das ist dann natürlich einerseits Archiv, also alles, was wir schon an Daten gesammelt haben, was jetzt nicht Kundeneigentum ist oder vertraglich anders vereinbart. Und dann aber eben auch on demand. Also ich habe jetzt da ein Feld, da möchte ich mir jetzt diese Art von Informationen beschaffen.
Okay, aber dann müsst ihr die ganzen Videomaterialien speichern. Das ist ja viel.
Sind Fotos, aber ja, es ist viel. Ja.
Okay. Ach so, das heißt, ihr macht Fotos, alle, keine Ahnung, Intervall 10 Sekunden, oder ist es so, dass es
Ja, eher eine.
ein
Genau.
Foto pro Sekunde, okay. Gut, aber
Genau,
wenn ihr
dann in
die
62 Megapixel mit 60 MB oder so, da kommt schon was zusammen. Ja.
Da kommt was zusammen, weil ich denke mir immer, also ich lösche ja immer einmal die Woche meine Fotos, damit ich im Grunde aufräume. Dass ich ja nicht, also ich bin Apple-Kunde, da heißt die iCloud, die machen ja on demand, kannst ja auch der 20 € im Monat zahlen. Ich versuche immer unter 3 € zu bleiben mit der Familie, dass wir das hinbekommen. Meine anderen Familienmitglieder sind nicht so akribisch beim Aufräumen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und die filmen auch manchmal Sachen. Das heißt, es wird dann noch kritischer. Und da denke ich, alleine was wir für einen Rotz auf den Rechenzentren dieser Welt oder auf den Datenzentren dieser Welt ablagern, da habe ich immer schon ganz schlechtes Gewissen. Und ich befürchte ja, und es werden ja immer mehr Datencenter gebaut, dass wir irgendwann ja, also ich weiß gar nicht, wie das meine Angst formulieren soll oder meine Bedenken, so viel Daten speichern, dass wir gar keinen Platz mehr haben zum Leben, weil im Grunde wir alles da, ich übertreibe ein bisschen. Aber
Ja,
du sagst,
aber
da wird schon ein Geschäftsmodell draus am Ende.
genau, du hast ja auch noch den Vorteil, also ich weiß jetzt nicht, wie hoch deine Datensicherheit dann angesiedelt ist, aber dass du wahrscheinlich kein Problem damit hast, dass die auf einem amerikanischen Server, also iCloud, zum Beispiel liegen.
Nee,
So,
ich
bei
mache da
uns
keine
ist es dann
kritischen.
teilweise ein, okay, es muss irgendwie in Deutschland bleiben. AWS kann ja auch in Frankfurt hosten. Ganz, ganz viel ist aber auch einfach, es darf gar nicht unser Büro verlassen. Also wir haben eine eigene kleine Serverfarm, ein eigenes kleines Rechenzentrum bei uns in Hamburg, wo wir Daten speichern, wo wir Daten auswerten. Wir können sogar, wenn es jetzt in diesen noch kritischeren Bereich geht, das Ganze air-gapped, also ohne irgendeine Verbindung zur Außenwelt, auslesen, sodass niemals das Internet was von den Daten erfährt. Je
Okay.
kritischer die Infrastruktur, desto mehr gibt es da auch an Datensicherheit dazu beachten.
Okay, aber das heißt, das wird ja auch immer mehr im Laufe der Zeit. Das heißt, ihr habt irgendwann Terabytes und dann, was kommt denn über Terabyte? Als nächstes Exabyte kommt ja irgendwas.
Petabytes, ja, aber
Peter erst noch, genau.
genau, also wir haben einige 100 Terabyte an
Okay.
Daten. Genau. Es gibt da natürlich auch Unterschiede. Also es gibt Kundendaten, die wir sammeln und die dann, nachdem wir die Analyse gemacht haben, bei uns gelöscht wurden, sodass wir nichts mehr damit zu tun haben. Aber für uns macht es natürlich Sinn, überall da, wo jetzt keine datenschutzrechtlichen Bedenken sind und wo eine Drohne fliegt, natürlich so viele Daten zu sammeln wie möglich, weil wir damit dann auch unsere Modelle verbessern können. Und vielleicht gibt es ja irgendwann jemanden, also genau wie es bei Satellitendaten, ein Satellit einfach die ganze Zeit Fotos macht, irgendwann gibt es jemanden, der sagt, ich brauche von der Fläche Daten. Das kann dann jemand sein, der einen Solarpark bauen möchte und sagt, wir haben uns hier grob diese Fläche rausgesucht. Ich brauche ein genaues Geländemodell, um eben zu berechnen, wie teuer wird es, da auf dieser Fläche zu bauen. Das kann ein, ich sage jetzt mal, jemand sein, der was baut und in der Zeit zurückgehen möchte, um zu sagen, hier, ich kann beweisen, dieser Schaden oder diese Umweltbelastung lag auch schon vor 5 Jahren vor. Das kam nicht durch meine Baustelle. Also es
Okay.
gibt unheimlich viele Werte, die aus diesen Daten noch entstehen können, von denen man jetzt aktuell gar nichts weiß. Und zuletzt dann auch einfach das Trainieren von Modellen. Die es schon sinnvoll machen, immer mehr Daten zu sammeln. Was natürlich, wir sind jetzt nicht Palantir, aber ist natürlich ein Bereich, in dem man sehr, sehr vorsichtig sein muss. Wir sammeln jetzt keine persönlich identifizierbaren Daten, ne? Wir machen keine Bilder, bei denen man einen Menschen identifizieren kann oder Kennzeichen auslesen und so weiter, sondern es ist meistens dann wirklich irgendwo ganz weit draußen eine Fläche.
Okay, weil in den ersten Fällen hätte ich gesagt, würde ich ja dich dann anrufen und dann Fotos machen lassen, aber wenn ich natürlich einen Zustand der Vergangenheit rekonstruieren möchte, dann ist es natürlich gut, wenn das Foto schon vor 5 Jahren gemacht worden ist, kann ich nachvollziehen.
Oder weniger Geld ausgeben. Also wenn ich sage,
Auch
mir ist
richtig.
jetzt nicht so wichtig, wie aktuell die Daten sind, dann kann ich ja auch Archivdaten nutzen. Dann habe ich sie einerseits schneller und zahle natürlich auch weniger Geld, als jetzt explizit jemanden zu tasten, zu fliegen.
Ja, das stimmt. Bei euren 35.000 Kilometer waren das im Jahr, oder? Die er fliegt?
Letztes Jahr.
Letztes Jahr?
Dieses Jahr
Genau. Dieses Jahr
hoffentlich ein
mehr.
gutes Stück mehr. Ja.
Genau, das ist Sinn der Sache. Da ist kein Kilometer bei, wo noch irgendein Mensch irgendwas manuell macht. Das ist alles automatisch. Das heißt, ihr kriegt die GIS-Daten wahrscheinlich vom Kunden und dann wisst ihr, wo er längst fliegen muss und das wird einprogrammiert. Oder gibt es da noch manuelle Eingriffsnotwendigkeiten?
Also, ein ganz großer Teil von dem, was wir bei Beagle gebaut haben, ist nicht, also Drohne ist natürlich das, was man sofort sieht, ist aber nicht, bei weitem nicht der größte Teil, sondern ein ganz großer Teil ist auch die Flugplanung und das ganze Backoffice dahinter. Weil wir stellen uns vor, wir möchten jetzt mit einer Drohne irgendwie 20 Kilometer durch die Lüneburger Heide fliegen. Dann kann ich jetzt mir angucken, wo stehen da jetzt Windräder, wo habe ich Ortschaften oder Militäranlagen, was auch immer, durch die ich nicht fliegen kann. Wir waren bei dieser manuellen Flugplanung irgendwann dann so schnell, dass wir 3 Kilometer pro Stunde Flug planen konnten. Das heißt, alle Datenbanken durchleuchten, alles anschauen, was jetzt die Planung angeht. Wenn
Drei
wir jetzt
Kilometer pro
aber,
Stunde, ist das schnell gewesen? Weil ich finde,
das war sehr schnell. Also wir haben
okay,
auch, ich bin ja auch
krass.
im UAV Dach, Europas größten Drohnenverband tätig. Da haben wir mal eine Umfrage gemacht. 3 Kilometer sind schon am oberen Ende.
Okay,
Aber
spannend.
es skaliert natürlich überhaupt nicht.
Nee.
Das heißt, wenn wir dann einen Netzbetreiber bekommen und der sagt, hier sind 2.500 Kilometer Leitungen, könnt ihr nächste Woche fliegen, dann ist das schon ein ordentliches Arbeitspaket. Und deswegen haben wir sehr, sehr viel Ressourcen da reingesteckt, diese Flugplanung zu automatisieren. Das heißt, alles an Datenbanken, also die DPool, das ist dann die öffentliche Datenbank für alle Flugverbotszonen und alles, was für Drohnen relevant ist. Dann aber auch Windräder, Funkmasten von Bundesnetzagentur und so weiter. Wir alles zusammenziehen, dann wissen wir schon mal, wo können und dürfen wir fliegen. Und dann kommt dazu noch ein physikalisches Modell der Drohne, um zu sagen, kann die Drohne denn da auch überhaupt fliegen? Oder haben wir zwischendurch eine Steigung, einen Berg, was auch immer drin, den die Drohne so gar nicht ableisten kann? Wir fliegen nämlich nicht mit Multikoptern größtenteils, sondern eben mit Starrflüglern, also im Prinzip einem Flugzeug als Drohne mit einem Flügel. Und dabei sind wir natürlich darauf angewiesen, welche Steigung dieses Flugzeug dann auch fliegen kann. Und das alles führen wir zusammen. Daraus werden dann im Prinzip erstmal eine ganz lange Route erstellt. Die wird dann in einzelne Routenabschnitte, also Missionen, runtergebrochen, die Drohne dann auch von ihrer Reichweite, also bei der größten jetzt bis 200 Kilometer, ableisten kann.
Das wäre auch noch eine Frage. Die können ja nicht 3000 Kilometer, also das heißt 200 Kilometer
Genau.
können die am Stück elektrisch fliegen.
Genau. Unsere
Krass.
größte. Ja.
Das finde ich schon mal gut, aber der muss ja nach 200 Kilometern irgendwie da, keine Ahnung, eine Steckdose angeflogen werden. Und wie macht er das denn?
Genau, und das ist dann der letzte Teil. Also bei vielen Flügen ist es einfach eine automatische Identifizierung von einem Start- und Landepunkt. Also öffentlicher Grund, der sich vom, ich sag mal, von dem, was außenrum passiert, dazu eignet, dort zu starten und zu landen. Da schicken wir dann Personal vor Ort hin. Es ist dann jemand mit einem, ja, kleinen Transporter und einer vom Kontrollzentrum. Im Prinzip hinten drin, von dem aus er den Flug überwachen kann als Pilot. Wir haben aber auch, das ist der nächste Schritt und den braucht man natürlich auch für die Suchmaschine, für die physische Welt, eine Ladestation, also einen kleinen Container, in dem die Drohne landet, vor Wetter geschützt wird und aufgeladen. Damit können wir haben bisher genug Ladestationen, um 20% ungefähr von Deutschland abzudecken. Dadurch, dass wir eben auch eine hohe Reichweite haben, braucht man jetzt nicht so viele. Damit können wir dann einen Netzbetreiber komplett ausstatten. Und das ist dann, sobald man in diese Kritisdachgesetz-Richtung geht, natürlich noch viel spannender, weil dann fährt nicht jemand raus, dann, wenn irgendwas passiert, sondern die Drohne kann sofort starten. Wir haben das auch mit dem Netzbetreiber mal getestet, also bis runter auf 60 Sekunden nach gemeldetem Fehler kann dann eine Drohne aufsteigen und dorthin fliegen und Lagedaten liefern.
Okay, das ist
Dafür
cool.
braucht man natürlich die Station.
Ja, verstehe ich. Für welche Netzbetreiber seid ihr denn relevant? Also wir haben vorhin im Vorgespräch über Westnetz gesprochen, SR-Netz, das sind ja große Flächennetzbetreiber, E.ON-Tochter. Also das heißt, die haben ja riesige Areale oder, keine Ahnung, ist auch so ein Stadtwerk Flensburg, wo ich früher war, oder Husum oder Kiel für euch spannend? Oder ist es innerstädtisch überhaupt auch spannend oder braucht ihr eigentlich die Fläche bei
Ja.
eurem Businessmodell?
Also genau, wir haben verschiedene Produkte. Wir haben einerseits diese Schutzstreifenbefliegung, dass wir jetzt unter Security zusammen mit eben auch Kritisdachgesetz dann zusammenziehen. Wir haben die Methandetektion und wir haben die Baufortschrittsüberwachung. Das sind so unsere Hauptprodukte. Ab und zu auch ein paar andere Themen, aber hauptsächlich die. Bei der Schutzstreifenbefliegung geht es um im Prinzip eine Komplettabdeckung von Gas-Pipelines, bei der wir natürlich auch innerhalb von geschlossenen Ortschaften Daten sammeln müssen. Da nutzen wir jetzt aktuell noch eine Kombination aus Drohnen und bemannten Flugzeugen. Also wir haben auch in der Flotte 8 bemannte Flugzeuge mit im Prinzip Freelancern, die betreiben. Also Piloten, die mit Sensor-Payload von uns Daten für uns sammeln, da wo wir noch nicht mit der Drohne fliegen können. Ab nächstem Jahr können wir dann auch in geschlossenen Ortschaften fliegen. Bei der Methandetektion ausschließlich Drohne, ausschließlich außerorts
Wobei,
und bei der Bauforschungsüberwachung wieder der Mix vom ersten. Ja.
okay, aber bemannt heißt, Oliver, dass einer das Ding steuert oder sitzt da wirklich oben jemand drin?
Ja,
Dann.
da sitzt jemand drin. Also wir haben
Okay.
8, das sind dann Cessnas oder im Prinzip
Okay.
Kleinflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge auch, mit Sensorladungen unten dran, die Daten sammeln. Und das machen wir nicht selbst, sondern das sind dann eigenständige
Dienstleister.
Unternehmen.
Okay, gut, verstehe ich. Und die werden ab nächstem Jahr nicht mehr notwendig sein, weil dann sich die Regulierung ändert oder warum? Könnt ihr auf die verzichten dann?
Nein, also wir arbeiten natürlich immer weiter an unseren Flugerlaubnissen. Und ich sag mal, als wir angefangen haben, war es so, dass wir innerhalb der Sichtweite fliegen mussten. Wir haben dann, der nächste Schritt war, okay, wir konnten außerhalb der Sichtweite fliegen, aber wir mussten jede Route, die wir fliegen wollten, der Behörde schicken. Die Behörde hat die sich dann angeguckt und dann nach ein paar Wochen freigegeben, was unglaublich gut funktioniert in Hamburg dafür, was das für ein Aufwand ist.
Ja.
Jetzt mittlerweile haben wir Allgemeinerlaubnisse. Das heißt, wir haben mit den Behörden zusammen definiert, was dürfen wir, also welche Sachen dürfen wir überfliegen, wie funktioniert der Planungsprozess etc. und dürfen uns die Routen jetzt selbst freigeben. Das heißt, wir bekommen dann eine Erlaubnis, die dann nicht an eine Route gekoppelt ist, sondern geben uns die Routen selbst frei. Außerorts. Und das, was wir jetzt neu dazu nehmen, also wir haben jetzt die nächste Generation unserer Drohne, die eben eine höhere Ausfallsicherheit hat, die Anforderungen erfüllt, um auch in bewohnten oder dichter besiedelten Gebieten, jetzt immer noch nicht in Innenstädten, urbane Gebiete, aber eben dichter besiedelt, also alles das, was man in Schleswig-Holstein zum Beispiel so antrifft, wenn man eine Leitung hat, die durch Kleinstädte und Ortschaften läuft, dass wir dort auch fliegen können. Das wird dann eben ab nächstem Jahr der Fall sein.
Okay, gut. Ja, aber überfliegt ja nur die, ich sag mal, Gashochdruckleitung. Also jetzt hier so, keine Ahnung, die 10, 20 Millibar Leitung, die jetzt ins Haus reingehen, die sind ja irrelevant. Das heißt, ihr
Genau.
fliegt nur die ab, wo diese gelben Pfosten ab und zu mal stehen. Die sieht man ja in der Landwirtschaft, oder?
Jein, also das wollte ich eben noch sagen. Bei der Methandetektion geht es wirklich um alle Leitungen. Da haben wir
Okay.
dann auch teilweise mit Stadtwerken zusammengearbeitet. Da können wir jetzt aber da, wo die kleinen Leitungen liegen, meistens nicht fliegen. Das heißt, davon ist es dann eben nur ein kleiner Teil bisher, weil wir mit den Drohnen bisher nur in dünn besiedelten, sparsely populated areas bis 300 Einwohner pro Quadratkilometer fliegen durften. Jetzt mit der nächsten Generation sind wir bei 5000. Das heißt, da kann man dann schon viel abdecken.
Okay, verstehe ich. Das hat Malte noch eine ganz kritische Frage reingeschrieben, die muss ich auch nochmal stellen. Wie erklärst du einem kritischen Stakeholder, den er zufällig kennt, dass Drohnenüberwachung nicht Überwachung um der Überwachung willen ist, sondern Resilienz schafft? Und da in dem Hintergrund, da ist nochmal den Begriff Operational Awareness einfließend, der stand ja auch noch drin. Was sagst du denjenigen? Weil das Thema ist ja wahrscheinlich auch kontrovers diskutiert. Wahrscheinlich freut sich nicht jeder, dass da so ein Ding rumfliegt. Wie antwortest du da? Politisch korrekt und clever?
Also der erste Teil, bevor ich zu Operational Awareness komme, würde ich sagen, ist zweigeteilt. Das eine ist, wir ersetzen Hubschrauber. Also wir überwachen jetzt nicht was, was vorher nicht überwacht wurde, sondern die Anwohner freuen sich meistens, dass nicht ein Hubschrauber da an der Leitung entlang ballert, sondern dass dann eine Drohne an ihrem Grundstück vorbeifliegt. Das ist das eine. Und das andere ist, ich bin auch ganz weit weg von Wünschen zum Überwachungsstaat und von Palantir und Co. Wir sehen aber einfach, es gibt wirklich hybride Angriffe. Und wir müssen in unserem Rechtsstaat, ne, das ist ja diese unheimlich große Schwierigkeit zwischen Sicherheit und Freiheit, irgendwo genau die feine Linie zu finden. Da müssen wir immer wieder anpassen, um da zu landen, wo man so viel, ich sag mal, Freiheit und so wenig Überwachung wie möglich anbieten kann, ohne aber eine zu hohe Gefährdung zu haben. Und wenn wir Kunden haben, bei denen Sprengsätze im Leitungsbereich vergraben wurden, wenn wir sehen, Berlin zum Beispiel, 100.000 Menschen ohne Strom und dementsprechend auch da geht es ja wirklich dann um Menschenleben, um Krankenhäuser, um ich sage jetzt mal, wenn so eine Pipeline in die Luft fliegt, da ist schon ein großes Gefährdungspotenzial. Da müssen wir dann auch, ne, demokratisch uns überlegen, und das ist ja das, was beim Kritisdachgesetz dann rauskam, welche Maßnahmen für mehr Sicherheit müssen wir einführen, die so wenig wie möglich dann auch für die Öffentlichkeit Einschränkungen oder Überwachung bedeuten. Und bei dem, was jetzt gemacht wird, also auch unter dem Kritisdachgesetz oder generell gegen hybride Angriffe, würde ich sagen, ist dieser Faktor von Menschen werden mehr überwacht eigentlich kaum da, weil wir fliegen über Übertragungsnetze in erster Linie. Die sind ganz weit da draußen, da ist halt niemand. Wenn es jetzt darum ginge zu sagen, wir patrouillieren die Städte oder wir schauen in Ortschaften, fliegen wir irgendwie 10-mal am Tag drüber, dann ist es natürlich eine ganz, ganz andere Gleichung. Aber das, was jetzt überwacht wird, ist meistens ja komplett außerhalb, dementsprechend auch schwierig zu überwachen für den Netzbetreiber. Das Thema Operational Awareness, ich weiß nicht, geht das in die Richtung Operational Awareness der Drohne, also jetzt für andere Luftraumteilnehmer oder in welche Richtung?
Ich muss zugeben, ich hatte die
Ja.
Frage, die hing gar nicht mit der anderen zusammen, aber die war, hatte ich mir auch noch gesehen und ich konnte mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen. Deswegen, da steht, du verwendest den Begriff Operational Awareness, was genau meinst du damit? Ja, ich kann es tatsächlich auch nicht besser erklären.
Ja, also es gibt, genau, es gibt ja verschiedene Arten oder verschiedene Bereiche, in denen Operational Awareness wichtig ist. Wir haben erstmal Operational Awareness oder unser Pilot, der den Flug überwacht, natürlich gegenüber anderen Luftraumteilnehmern. Ne? Also wir nehmen alle Transponder mit rein, wir sehen ADS-B, was zum Beispiel jetzt kommerzielle Flugzeuge haben, FLAM, was Segelflieger haben. Wir kaufen uns von der deutschen Flugsicherung Radardaten ein, Primärradar, um alles zu sehen, was keinen Radarping hat. Und dann haben wir eben noch optische Erkennung durch den Piloten. Also das ist Operational Awareness dann auf der Drohnenseite. Auf der Betreiberseite, ein Netzbetreiber muss natürlich aware sein, was in seinem Leitungsbereich passiert. Und wenn ich jetzt 550.000 Kilometer Erdgasleitungen in Deutschland habe, ist das sehr schwierig, weil einige der Netzbetreiber, die dann auch viel betreiben, haben eine niedrige einstellige Anzahl von Mitarbeitenden in dem Bereich Sicherheit. Und denen wird dann jeweils ein vierstelliger Kilometerbereich zugewiesen, und die kann man eben nicht so einfach überwachen. Das heißt dafür, das nennen wir so die Monitoring Gap. Es gibt einfach ganz viele Bereiche jetzt für kritische Infrastrukturen, die aktuell gar nicht überwacht werden. Also wenn ich jetzt ein Umspannwerk habe, kann ich natürlich in den wichtigen Bereichen eine Kamera aufstellen oder kann vielleicht sogar einen Securitas beauftragen, um da Patrouille zu laufen. Aber ganz, ganz viel von der Infrastruktur wird eben gar nicht überwacht, und das ist der Bereich dann, wo wir jetzt reingehen.
Okay, cool. Was er gemeint hat, weiß ich nicht. Ich fand beides spannend. Ich muss zugeben, gerade beim ersten zuckte ich. Das heißt, jeder Flug wird auch noch irgendwo aus der Ferne überwacht. Es ist nicht so, dass das vollautomatisch bei euch abläuft. Ich hätte gedacht, wenn die 25, wie viele Dinger fliegen parallel? 25?
Also wir haben 25 Drohnen, die fliegen jetzt nicht unbedingt immer parallel, aber ja, genau. Wir
Das heißt, so viele
haben.
Menschen müssen irgendwo in der Basis sitzen und aufpassen. Und hat einer dann irgendwie fünf, die er dann parallel irgendwie wie so ein.
Aktuell ist es wirklich 1:1.
Okay.
Es ist grundsätzlich in der Verordnung auch vorgesehen, dass es eben eine 1:N-Regelung gibt. Das passiert aktuell größtenteils über privatem Grund. Also wenn ich jetzt sage, ich habe mein Firmengelände und lasse da 5 Drohnen gleichzeitig fliegen, dann kann ich da jetzt einen davor setzen. Da, wo man im öffentlichen Luftraum über öffentlichem Grund fliegt, oder eben privatem Grund, da ist es eben eine 1:1-Regelung für mehr Sicherheit. Das wird sich dann mit höherer Sicherheit der Systeme auch ändern. Aber genau, wir haben, also wir sind am Hamburger Standort, sind wir insgesamt 38 im Team. Wir haben im Moment eine 1:1-Regelung für die Überwachung von Drohnen.
Okay, krass. Cool. Oliver, was erwartest du für die nächsten Jahre jetzt zum Ende des Gesprächs? Du hast gerade schon gesagt, ihr dürft in Zukunft auch über Gebieten fliegen, die nicht nur 300 Menschen pro Quadratkilometer, sondern 5000 irgendwie beherbergen. Das ist eine Änderung. Was gibt es noch für Änderungen, die sich dann in den nächsten Jahren auf euer Geschäftsmodell auswirken?
Also, wir fügen ständig neue Sensorik hinzu, die uns dann wieder neue Märkte oder eben, ich sag mal, mehr Tiefe in den bestehenden Märkten ermöglicht. Also wir haben zum Beispiel, neu kommt jetzt ein LiDAR dazu, also ein Laserscanner, und Thermalkameras. Wir schauen natürlich, also in diesem Bereich Sabotagebekämpfung ist das, was wir uns jetzt mit den Übertragungsnetzbetreibern anschauen, innerhalb von diesem Detect, also von dieser ersten Stufe. Da gibt es im Prinzip zwei Teile. Das eine ist, ist da jemand im Bereich meiner Leitung, also klettert da jemand auf den Mast, was scheinbar auch immer mal passiert, weil ich es nicht nachvollziehen kann, oder versucht da jemand was kaputt zu machen, verhält sich da jemand verdächtig? Das erstmal rauszufinden, das ist ein Teil. Und der andere Teil ist, jemand hat bei der Polizei angerufen und gesagt, da klettert jemand auf den Mast oder was auch immer, dann sofort ein Lagebild zu haben, also sprich eine Drohne sofort hinzuschicken. Und dafür, und das ist für uns das Größte, was sich ändert in den nächsten Jahren, bauen wir ein Netzwerk mit Stationen, aus denen Drohnen dann ohne Personal vor Ort sofort zu dem Ort des Geschehens hinfliegen können. Das erlaubt uns gleichzeitig natürlich viel auch für uns kostengünstiger zu fliegen. Das wäre jetzt nicht, wenn wir einen Kunden im sagen wir, südlichen Rheinland-Pfalz haben, aus Hamburg dann ein Team dahin schicken müssen, sondern wenn vor Ort eine Drohne steht, damit fliegen können oder aber die Station nutzen können, um von Hamburg eine Drohne dorthin zu disponieren, die sich dann eben immer da wieder auflädt. An einer Drohne, an einer Station im Netzwerk, wo die Batterie am Ende ist. Und dadurch, dass die eine sehr hohe Reichweite haben, also bis 200 Kilometer, braucht man gar nicht besonders viele Stationen. Und wir rechnen mit 40 Stationen ungefähr, um Deutschland komplett abzudecken, 520 oder so, um Europa komplett abzudecken. Das heißt, es ist auch noch in einem für uns jetzt als verhältnismäßig kleines Unternehmen realisierbaren Bereich. Und das erlaubt uns dann natürlich, sag mal, neue Märkte, sei das jetzt in der Landwirtschaft oder ich weiß nicht, Biodiversitätsmonitoring, neu dazuzunehmen als Software-Update. Weil die Infrastruktur steht dann, die Sensorik ist dann da. Es ist wirklich nur, wir müssen den Markt besser verstehen und dann wissen, was wir mit der Drohne aufnehmen, aber eben nicht mehr der Infrastrukturaufbau oder diese Kapazität überhaupt zu schaffen.
Eine Idee hätte ich noch, falls das hilft. Fernwärmenetze mögen ja auch immer gerne überwacht werden. Das haben wir tatsächlich in Flensburg auch immer einmal im Jahr gemacht, dass da im Winter einmal jemand das alles abgeflogen hat und dann halt diese
Genau.
Hotspots gefunden hat. Das ist schon ein Geschäftsmodell von euch, oder?
Dafür ist die Thermalkamera da, ja.
Gut, weil also da geht ja unfassbar viel Wärme verloren, was da in Netzen manchmal nicht da ankommt, wo der Kunde ist. Das sind im zweistelligen Prozentbereich manchmal Geschichten, die da gehoben werden können. Und das ist wahrscheinlich hochgradig spannend. Ein Gedanke, genau, Landwirt, ich bin auch Landwirt nebenher. Das finde ich auch spannend, wobei ich habe immer die Frage, häufig werden ja diese Bilder eingesetzt, um zu sagen, okay, muss mehr berichtet werden, muss mehr, keine Ahnung, Nitrat gegeben werden, Pflanzenschutz oder sonst wie. Für den Biolandwirt ist da wahrscheinlich wenig Adaptionspotenzial, oder? Weil der Biolandwirt wird wahrscheinlich dann nicht mit den Kamerabildern irgendwelche Mehrkenntnisse haben, oder da hast du dich wahrscheinlich noch gar nicht mit beschäftigt, oder?
Also, wir haben uns grob damit beschäftigt mittlerweile. Also bisher sind wir nicht in dem Markt drin, aber die Hypothese ist, dass man, indem man Multispektralaufnahmen macht und dann eben auswertet auf einem kleinen Raster, wenn man als Landwirt eine Feldspritze einsetzt, die genauer Pflanzenschutzmittel ausbringen kann, also Insektizid, Herbizid, dann wirklich nur da spritzen muss, wo es nötig ist. Das heißt, nicht sagen, ich bringe jetzt Herbizid aus über das komplette Feld, sondern wie ein Drucker mit der Spritze, und das können eben auch ganz, ganz viele schon, die Daten fehlen dafür nur, mit der Feldspritze wirklich nur genau da was auszubringen, wo es nötig ist. Ich kenne mich jetzt mit Biolandwirtschaft nur aus Verbrauchersicht aus, aber ich gehe davon aus, dass weniger Herbizid zu verspritzen wahrscheinlich auch da gewünscht ist.
Ja, die verspritzen ja in der Regel gar nichts. Das ist ja Sinn der Sache, dass sie im Grunde nur mechanisch bearbeiten. Aber auch dafür könnte es natürlich helfen, dass man sieht, okay, da muss ich nochmal ran, da, keine Ahnung, ja, doch, da kann ich eine Brücke bauen, weil da könnte man ja im Grunde diese kleinen Roboter, die ja zukünftig, also wie so ein Rasenmäher-Roboter, der im Grunde Rasenmäher, aber dann halt da irgendwie Unkraut beseitigt, damit das, was eigentlich was soll, eine Chance da durchzukommen, dass man sagt, okay, da musst du hinfahren und ich spare mir den Weg für die anderen, keine Ahnung, 2 Hektar, die du nicht abfahren musst. Das wäre ein Adaptionspotenzial, weil die Spritze setzt ja nicht mehr ein. Und die Düngemittel versucht er ja auch zu vermeiden und ist da ja ganz anders gedanklich unterwegs. Cool. Wenn du jetzt am Ende nochmal in meine Rolle stopfen willst, Oliver, und ich habe echt stümperhaft gefragt an vielen Stellen, es tut mir leid, dass ich da echt kein Profi bin. Du hast eine ganz neue Welt aufgemacht. Was glaubst du, welche Frage ist auf jeden Fall noch offen? Und ich wusste einfach nicht, dass ich dich danach fragen muss, weil du mit der Antwort total geglänzt hättest.
Ich glaube, wir haben es schon teilweise angesprochen, aber was ist wichtig, um die Netze der Zukunft zu schützen? Sei das jetzt vor hybriden Angriffen oder vor ungewünschten Beschädigungen. Und das ist einfach mehr Daten. Also die Netzbetreiber können bessere Entscheidungen treffen, sie können Gefahrenstellen früher finden, sie können auch Sabotage, unerlaubten Zugriff wirklich verhindern. Und zwar über den Bereich von, mich hat jemand angerufen und ich schicke da jetzt jemanden hin, sondern wirklich auch Prävention und Mustererkennung, wenn sie eben diese Daten sammeln und dieses neue Mindset auch jetzt wirklich an den Tag legen, zu sagen, es ist jetzt einfach eine andere Zeit und es ist einfach wirklich eine echte Möglichkeit, dass was passiert. Das heißt, natürlich sage ich das als Infrastrukturüberwachungsunternehmer, dass man mehr Infrastruktur überwachen sollte. Aber wir sehen einfach bei jedem Kunden, je mehr wir an Daten haben und zur Verfügung stellen und auswerten, desto mehr kann dann auch, also gibt es auch Unknown Unknowns, also gibt es einfach Themen, mit denen man vorher gar keinen Kontaktpunkt hatte, wo dann eine andere Abteilung davon profitieren kann, wo dann jemand nochmal in Datenset reinschauen kann, was eigentlich für die Storchennesterkennung gedacht war. Das ist wichtig. Und dann ein zweites Thema noch. Ich bin in der Europäischen Kommission, jetzt über meine Verbandsposition beim UVV Dach, in einem Gremium oder einer Expertengruppe für das European Trusted Drone Label. Das wird in den nächsten Jahren kommen, also im nächsten Jahr kommen und dann nach und nach erst freiwillig und dann vermutlich verpflichtend eingeführt werden. Und das ist ein Label, das verhindern soll, dass die Daten, die eine Drohne sammelt, abfließen, zum Beispiel nach China oder nach Russland. Und dass, wenn ein Netzbetreiber oder eine sag mal, öffentliche Stelle, sei das jetzt ein Amt oder ein Feuerwehr etc., Drohnen ausschreibt, dass sie sagen kann, ich möchte eine Drohne und die hat ein European Trusted Drone Label. Und damit weiß ich, dass die alle IT-Sicherheitsanforderungen erfüllt, dass sie auf jeden Fall mit meinen Daten gut umgeht. Und das wird eine große Veränderung jetzt auch in den nächsten Jahren geben, weil aktuell die ganzen Einsatzkräfte, sei das Polizei und Feuerwehr, aber auch die ganzen Netzbetreiber, unheimlich stark auf chinesische Drohnen setzen, weil die einfach unglaublich gut im Preis-Leistungs-Verhältnis sind. Also ich war dazu im EU-Parlament auch von Jan-Christoph Oettingen, einem Parlamentsabgeordneten, der hat eine Veranstaltung auch zu diesem Thema gemacht, weil es einfach ein unheimliches Risikopotenzial birgt, auf einen einzigen chinesischen Hersteller zu setzen, weil der so schön günstig ist und so gute Drohnen baut. Weil, ne, wenn jetzt heute dieser Betreiber sagen würde oder dieser Hersteller, wir schalten jetzt mal alle Drohnen aus, wäre das wahrscheinlich okay. Also dann würde die Polizei wieder auf ihre normalen Prozesse umstellen, die Netzbetreiber würden jetzt wieder jemanden hinschicken. Aber wenn wir das jetzt in 5 oder in 10 Jahren uns anschauen, dann wird dieses Werkzeug Drohne so tief in die Abläufe integriert sein, dass dann ein, auf einmal funktioniert es nicht mehr, ein riesengroßes operatives Problem und eben auch ein Angriffspotenzial darstellt. Und dementsprechend freue ich mich, und damit kann ich dann auch abschließen, dass Europa aufgewacht ist, dass die öffentliche Beschaffung auch jetzt sagt, wir wollen auf europäische Lösungen setzen und auch bei Netzbetreibern, bei Polizei und Co. einfach ein Bewusstsein jetzt da ist, zu sagen, wir stärken jetzt nicht nur unsere Industrie, sondern wir nutzen lokale europäische Lösungen, die uns einfach dann auch resilienter machen, dann wenn eben Russland auf der einen Seite und ein sehr unzuverlässiger Bündnispartner auf der anderen Seite ein Risiko einfach mitbringen.
Okay, kann ich nachvollziehen. Ist sicherlich auch besser, als jetzt im Grunde nur den einen chinesischen Hersteller zu haben. Wobei ein Teil in mir sagt immer, oder versucht klarzumachen, eigentlich wäre es ja noch schöner, wenn man sich mit allen gut verstehen würde, dass man im Grunde nicht die Energie darauf verwenden müsste, wie man sich jetzt alleine wieder das hinbekommt, sondern dass man im Grunde dieses Miteinander wieder schafft, hinzubekommen, dass man es gar keinen Grund gibt, den anderen zu misstrauen, da irgendwas wegzumachen oder Daten zu nutzen. Da bin ich mir manchmal unsicher.
Das wäre mir im Sinne von Globalisierung und freier Marktwirtschaft unheimlich lieb. Dann müsste man aber zum Beispiel der chinesischen Regierung sagen, dass ihre Verordnung, dass jedes chinesisches Unternehmen alle ihre Daten auf Anfrage, auch wenn es private Daten sind, der chinesischen Regierung zur Verfügung stellen muss. Das müsste man dann rückgängig machen. Ja. Man müsste, ich sag mal, auf der amerikanischen Seite einen Partner haben, auf den man sich verlassen kann und der nicht einem dann in den Rücken fällt und ich sag mal, die NATO bedroht. Also ich wäre total dafür. Ich bin auch natürlich in einer Zeit aufgewachsen, in der der Kalte Krieg vorbei war und einfach dieser, ich sag mal, größtenteils Weltfrieden bestanden hat und diese einfach Globalisierung so viele Vorteile gebracht hat, dass ich auch hoffe, dass nach Ende eines hoffentlich bald endenden Angriffskriegs in der Ukraine, sich das Ganze wieder beruhigt und wir auch mehr dann wieder auf internationale Zusammenarbeit setzen können.
Ja. Das nehmen wir als Schlusswort, Oliver. Das war positiv. Ansonsten, wenn wir da nochmal reingehen, können wir da nochmal weiter diskutieren. Ich sage vielen Dank für das Gespräch heute. Vielen Dank für den Einblick in deine Welt, weil obwohl ich ja im Bereich Energiewende, auch Netzinfrastruktur zu Hause bin, habe ich diese Aspekte tatsächlich in der Tiefe noch nie wahrgenommen. Insofern danke für den Einblick. Ich glaube, viele auch unserer Hörerinnen und Hörer haben da eine ganz neue Welt heute mal präsentiert bekommen.
Klaus, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.